Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Also wir haben tatsächlich beschlossen, heute nichts zu beschließen.
So, der Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, er ist zudem der Vorsitzende der sogenannten Rundfunkkommission der Länder, also der oberste Medienpolitiker des Landes zum Stand beim Rundfunkbeitrag. Auf einer Pressekonferenz in Leipzig, der kürzeste Sendungseinstieg war das, 3 Sekunden in der Medienmagazingeschichte. Ich nutze die gewonnene Sendezeit. Ich habe mit 2 Medienjournalisten über die Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig nämlich gesprochen, auf der auch eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besprochen wurde und beschlossen wurde sogar. Und dann hören wir noch die Medienmagazin Oktober Podcast-Tipps, die im aktuellen Umfeld des Nahostkonflikts und des Ukraine-Kriegs Einblick geben in den journalistischen Alltag von Krisenreporterinnen und Reportern. Und das alles wie gewohnt gleich mit dem ersten Schaltgespräch zum ersten Thema Ministerpräsidentenkonferenz nach diesem Hinweis.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
In Leipzig haben die Länderchefs diese Woche nicht nur über Migration, sondern auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beraten. Die Schlagzeilen eilten ja dem Treffen voraus. TV-Spartenkanäle sollen halbiert werden, rund 20 Radioprogramme weniger, weniger Text im Internet. Die Entscheidung über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags wurde verschoben, obwohl diese Angelegenheit auf der Tagesordnung war. Werner Lange ist zugeschaltet aus Leipzig, dem Beratungsort der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Werner, du beobachtest seit rund 40 Jahren die Medienpolitik. Was war eigentlich der Hauptgrund für die Streichung von Sendern und das noch als Reform zu verkaufen?
Ich glaube, so einfach kann man das nicht sehen. Wir sind ja in einer Zeit, wo wir Umstrukturierung auch bei uns selbst vornehmen. Wann schauen wir was in der Mediathek an? Wann schauen wir was im linearen Programm an? Und gleichzeitig läuft so etwas wie, das ist alles von gestern, obwohl wir irgendwie so wissen, du weißt das wahrscheinlich sogar noch besser, weit über 80% der Leute gucken immer noch lineares Fernsehen. Es nimmt ab, aber es nimmt nicht so stark ab und trotzdem ist einiges in einer Mediathek wahrscheinlich besser aufgehoben als in Programmen. Und ich glaube, das ist der Beweggrund gewesen, warum auch die Sender immer darüber nachgedacht haben. Das Nutzenverhalten der Leute eher in den Mittelpunkt nehmen und was sollte in linearen Programmen sein.
Aber warum wird überhaupt bei Radios gestrichen? Das ist ja nun das klassische Medium, was dazu dient, dass man ob in der Küche, im Auto, überall reinschaltet, sich das Wichtigste holt und dann wieder ausschaltet, während die Podcast-Nutzung ja stagniert.
Ja, wir wissen alle, dass Radio wesentlich weniger kostet als Fernsehen, aber es sind eben die großen Zahlen, 70 Sender, 53 sollen übrig bleiben. Ich denke, da haben auch die Ministerpräsidenten mit den Intendanten zwischen, also einzeln mit den Intendanten drüber gesprochen, was braucht ihr eigentlich wirklich? Und dann wird eben gesagt, naja, wir haben ihnen einen Auftrag und dieser Auftrag heißt eben, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Deshalb kommt es zu der Anzahl der Sender. Und da kann man dann eben auch leicht mal drüber sprechen, ja, ob das nicht vielleicht mit anderen zusammen gemacht werden kann. Ach, wer weiß. Man sieht, hört das ja im Nachtprogramm auch. Man kann ja kooperieren.
Das Motto wurde bei der Pressekonferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten ausgegeben, mehr Klasse statt Masse. Also da gibt es auch eine Programmkritik.
Ja sicher, die gibt es ja immer. Und die ist ja auch oft berechtigt und oft auch nicht berechtigt. Was dem einen gefällt, muss dem anderen ja nicht gefallen. Und dass es da oft nach dem geht, was die Politiker eben auch gut finden, wenn sie eben einen Vorschlag machen, ist eben etwas anderes als die Zuschauer- und Zuhörerforschung. Die gehen eben dann danach, wir möchten eben viele Hörer haben und die Politiker sagen, ja gut, aber wenn die nur Musik hören, das kann man auch vielleicht woanders.
Nun hat mich sehr stark überrascht bei diesem Reformprozess, der ja, ich sag mal, inhaltlich unterstützt wurde durch einen Zukunftsrat, den die Medienpolitik eingesetzt hatte. Am 8. März in diesem Jahr gab es Vorschläge, die genereller waren. Umbau der ARD zum Beispiel, dass es etwas gibt, so wie eine Konzernzentrale, die sich um das erste Programm kümmert, um die bundesweite Ausstrahlung, um das Programm, was also auch mit, ja, ich sag mal dann Streaming-Angeboten wie Netflix konkurrieren soll in Mediatheken. Und die Landesrundfunkanstalten sollten sich auf die Regionalität konzentrieren. Das ist alles nicht aufgegriffen worden, sondern die Ableitung war, die TV-Spartenkanäle, die linearen, die 10 Stück sollen halbiert werden. Warum, meinst du, war gerade die Medienpolitik dann doch so zögerlich, nicht zu sagen, wir haben ja schon ein nationales Fernsehprogramm, das ist das ZDF, und man könnte dann doch die Dritten stärken. Oder man streicht die Dritten, die sich aus meiner Perspektive eigentlich überholt haben, und steckt alles ins erste Programm, also auch mit regionalen Fenstern. Warum hat man sich davor mehr oder weniger dann doch gedrückt und gesagt, wir gehen mal mit dem Kamm über die linearen TV-Kanäle?
Ja, wir haben die Bundesrepublik Deutschland, 16 Bundesländer, und die Kulturhoheit liegt bei den Ländern, und die Länder achten eben darauf, dass in ihren Ländern auch etwas passiert in dem Sektor. Und wenn man die kleinen Sender, die großen Sender, das ZDF dann auch noch dazu nimmt, dann sieht man auch immer, es geht bei den Sendern auch immer darum, es sind ja auch Arbeitsplätze, es sind aber auch eben auch Kosten. Und dann geht es eben ganz häufig um Effektivität und um die Effizienz. Also ich muss etwas nach draußen bringen, um zu zeigen, wir sind hier in unserem Bundesland und wir haben die und die Angebote, und das wird bei uns auch hergestellt. Wenn man sich das ganze Konstrukt anguckt, es funktioniert ja eigentlich ganz gut, das sagen ja auch im Prinzip alle. Aber alle wollen eben auch in die Zukunft schauen und einen Weg finden, wie die Zukunft, wie man sich die vorstellt, eben auch regional so abgebildet wird, dass alle etwas davon haben. Und so leicht ist das nicht. Also wir schimpfen da gerne auch mal über die Politik oder über die Sender, aber es ist ein großer Abstimmungsprozess.
Nun hat sich ja die Kritik an einem konkreten Beispiel entzündet in den letzten Wochen, weil in der Synopse, also in dem Vertragsentwurf drin stand, Dreisat solle in Arte aufgehen. Und hören wir mal, was Alexander Schweizer, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder, auf der Pressekonferenz am Freitag sagte.
Wir haben nicht die Fusion von Dreisat und Arte beschlossen, sondern wir haben angeregt, dass der Weg, der schon vorher auf den Weg gebracht wurde, dass es die Schaffung einer europäischen Kulturplattform gibt, übrigens ein enorm spannendes Projekt, auch mit Blick auf die europäische Zusammenarbeit.
Es solle keine Zeitfenster dafür geben und auch keine inhaltlichen Vorgaben. Nun ist eine europäische Kulturplattform eher so ein abstrakter Begriff und liegt weit in der Ferne. Also kann man sagen, die Ministerpräsidenten haben beschlossen, es bleibt erstmal so, wie es ist, oder?
Nein, ich glaube, genau darum geht es. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Wir haben auch eine Berichterstattung über Europa. Jede Landesrundfunkanstalt macht da etwas. Aber es gibt eben viele Überschneidungen und es gibt viele Lücken. Also Politik in Ungarn oder in Bulgarien oder in Spanien oder in Irland wird eigentlich weniger betrachtet als mehr so das, wie leben die Nachbarn untereinander, was kostet die Milch und sowas alles. Auf die Kultur wird auch geschaut. Das machen Dreisat und Arte ja auch sehr gut. Aber es fehlt eben auch etwas. Das Ernsthafte, wir kriegen das ja alle mit. Europa braucht einfach auch eine mediale Stimme. Und die fehlt eben allen. Und es fehlt eben da noch die Fantasie, wie könnte man das denn in einen Kanal reinbringen? Und da hat man sozusagen als Vorlage Dreisat und Arte, die ihre Sachen gut machen. Man hat das ja auch mitbekommen für Dreisat. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da eine Petition unterschrieben haben und Künstler und so weiter. Das, was aber eben fehlt, ist, wir kriegen keinen Gesamtüberblick über Europa. Und das möchte man gerne irgendwie schaffen. Und da möchte man, glaube ich, die Sender auch hinbringen. Und das steht aber in ihrem Auftrag meist nur drin, sie müssen sich um Europa kümmern.
Aber man kann jetzt erstmal zumindest Entwarnung geben. Eine europäische Kulturplattform, wie immer die auch aussieht, wird sich Gedanken machen müssen, wie also diese zwei linearen Kanäle, die ja gar nicht so linear nur unterwegs sind, da vielleicht sich integrieren können. Aber zunächst erstmal Entspannung angesagt, auch Entspannung angesagt beim KiKA. Hören wir mal, was Alexander Schweizer auch zu diesem Kanal sagte.
KiKA bleibt erhalten. Das ist unser klarer Wunsch. Das Gleiche gilt für Funk.
Funk ist zwar kein linearer TV-Spartenkanal, aber die Blaupause für diese Reform, wie hier im Medienmagazin Heike Raab, die Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, sagte, ist das sozusagen ein Beispiel dafür, wie man aus dem Linearen ins Nonlineare wechseln kann, weil ja zwei TV-Kanäle seinerzeit eingespart wurden. Das war der ZDF-Theaterkanal, /ZDF-Kultur und, wenn ich mich richtig erinnere, ARD 1+. Nun ist ja klar, dass aber trotzdem was gestrichen werden muss. Bei One und ZDF Neo sollen sich ARD und ZDF einigen über eine Kooperation. Über Phoenix, Tagesschau 24 und ZDF Info habe ich nichts vernommen. War das am Rande der Pressekonferenz möglicherweise ein Gespräch, Werner?
Es ist ja keine große Überraschung. Wir kennen diese Diskussion ja. Das Bundesverfassungsgericht hat irgendwann gesagt, konkurrierende Meinungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind erwünscht. Nun wurde aber in den letzten Jahren eigentlich schon immer wieder gesagt, das, was wir dort sehen, ist more of the same. Also das, was die Sender machen, ist alles sehr, sehr gleich. Es gibt natürlich Wünsche von den Ministerpräsidenten, aber es gibt auch Wünsche von den Intendanten. Und die unterscheiden sich da eben. Die Ministerpräsidenten sagen, wir möchten Konkurrierendes haben. Denn das betrifft dann meist Meinungen, Kommentare. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben, dass die Regierungschefs auch noch sagen, liebe Intendanten der Sender, tut euch zusammen bei dem, was auch zusammengehört. Die Berichterstattung von Tagesschau und von heute mit extra Kanälen nochmal sozusagen zu begleiten, das ist nicht der richtige Weg.
Dann kommen wir zu dem großen Klopper der Presseähnlichkeit. Die Verleger kritisieren seit 15 Jahren rund, dass ARD und ZDF eher ARD als ZDF zu viel Text produzieren und damit verwechselbare Konkurrenzangebote beitragsfinanziert machen, während sie am Markt sich refinanzieren müssen. Das kann man erstmal auch intellektuell nachvollziehen, dass wenn sich alle im Internet treffen, dass auch ästhetisch ähnliche Angebote gemacht werden und dass man das aber als Bedrohung empfindet. Nun gibt es ja seit 2009 im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag tatsächlich den Begriff der Presseähnlichkeit. Der ist so schwammig, dass die Marktteilnehmer ihn unterschiedlich auslegen. Und jetzt wurden nochmal die Regeln präzisiert, beziehungsweise auf einer Positivliste Ausnahmen definiert. Hören wir dazu nochmal Alexander Schweitzer, den Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz und Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder, zu dieser Positivliste.
Es geht bei der Nutzung von Texten in den eigenen Portalen, das sind die Webseiten, das sind die Apps, insbesondere um Schlagzeilen zu aktuellen Ereignissen, einschließlich natürlich begleitender Echtzeitberichterstattung. Es geht um Faktencheck, es geht um Maßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit, es geht um Informationen über die jeweilige Anstalt, es geht auch um Informationen, zu denen eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Und was mir wichtig ist, weil in der öffentlichen Debatte, die ich ausdrücklich begrüßt habe, aber doch manches durcheinander geworfen wird, Drittplattformen, Social-Media-Plattformen sind davon gar nicht betroffen.
Hier ging es also gerade um das Vorstellen einer sogenannten Positivliste. Was wir gehört haben, ist geradezu ausgenommen von der Reduktion von Texten. Ist das praktikabel, jetzt doch genau vorzuschreiben, wo ARD und ZDF und Deutschlandradio in dem Fall auch Text machen dürfen und nicht und ohne eigentlich genau hinzuschreiben, was Text bedeutet, denn eine Überschrift ist ja auch schon Text.
Ich denke, das ist einer der schwierigsten Dinge überhaupt, weil wir wollen in diesen Zeiten ja auch sichere Nachrichten haben. Wir wollen, dass diese Nachrichten durchdringen. Dafür braucht man TV, Radio und Online. Alle Abspielwege sollen sozusagen auch gespielt werden. Es ist dann eben so die Ausformung, wie viel gemacht wird. Wenn man sich das so anschaut, was die Sender reinstellen ins Netz und was sie verbreiten über die Social-Kanäle, dann sieht man doch schon, dass die Pressekonzerne da auch nicht so ganz glücklich mit sind. Das kann man gut verstehen. Aber es ist eben so die Frage, wo zieht man dort eine Grenze? Also ich habe persönlich damit auch Schwierigkeiten zu sehen, wo kann man mit der Schwammigkeit aufhören, wo kann man da konkret werden.
Nun könnte man noch knallhart sagen, ARD und ZDF, Deutschlandradio dürfen 1000 Zeichen pro Artikel oder pro Thema machen. Und dann kann man nachzählen und dann ist das alles sicher. So funktioniert ja auch eine Zeitung. Die hat ja auch nur einen begrenzten Platz. Ne? Da sagt man, lieber Kollege, schreib uns einen Artikel, du kriegst aber nur, ich sag mal, 500 Zeichen, weil unsere Zeitung ist nämlich schon voll. Also das geht ja praktisch schon seit mehreren hundert Jahren, dass man Text begrenzen kann, auch komprimieren kann und sagen kann, also das Wichtigste muss da drin stehen und bitte sei kreativ durch die Wortwahl, durch die Art und Weise der Formulierung. Warum macht man sowas nicht? Warum gibt man nicht konkrete Textlängen vor, dann wäre das Problem generell gelöst?
Eigentlich könnte man das so machen, wenn die Welt so einfach gestrickt wäre, dass das eine Problem genauso groß ist wie das andere und genauso viel Informationen bedarf wie das eine, dann ginge das. Aber manchmal sind die Sachen eben sehr komplex, die man eben auch nicht mit Bildern nur darstellen kann, sondern manchmal ist es eben so, dass es auch einer intensiveren Berichterstattung auch zum Nachlesen bedarf. Ob das dann die Aufgabe von ARD und ZDF ist als Begleitung für Fernsehen und Radio, darüber muss eben wahrscheinlich auch erst nochmal richtig gestritten werden.
Gestritten würde auch beim Rundfunkbeitrag, aber dazu gleich. Ich bin noch weiter verbunden mit Werner Lange, Medienjournalist, der seit rund 40 Jahren, kann man sagen, tief in der Medienpolitik der Bundesrepublik Deutschland steckt, in der alten Bundesrepublik und aber auch in der neuen. Werner, der Rundfunkbeitrag, früher Rundfunkgebühr genannt, weil er an das Rundfunkempfangsgerät gekoppelt war und seit 2013 eben an Wohnung und Betriebsstätte, ist seitdem ich denken kann, quasi immer wieder ein Streit zwischen den Medienpolitikern. Aber noch nie so stark wie in diesen letzten Jahren, weil natürlich ein Rundfunkbeitrag zu erhöhen unpopulär ist und von der gegnerischen politischen Seite gern mal dazu benutzt wird, um populistischen Wahlkampf zu machen. In dieser Phase stecken wir gerade und zum wiederholten Male steckt die Medienpolitik in einer Falle. Sie müssen eigentlich den Rundfunkbeitrag erhöhen nach dem Vorschlag einer unabhängigen Kommission, KEF, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, weil es nur sehr wenige Gründe gibt, warum man diesen Vorschlag ablehnen darf. Und nun hat man sich in Leipzig darauf verständigt, sich nicht zu verständigen. Das hatten wir am Anfang der Sendung gehört. Man hat beschlossen, nichts zu beschließen. Ist das ein Trick, um in letzter Minute dann zu sagen, vielleicht wir erhöhen den Rundfunkbeitrag doch, damit nicht so viel Protest aufkommt? Oder wissen die wirklich nicht, wie sie mit dem Rundfunkbeitrag umgehen sollen?
Ja, die Politiker sagen immer, dass sie eine ganz klare Vorstellung haben, Ja oder Nein zu sagen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat da eben, wie du das gerade ausgeführt hast, eben auch Grenzen gesetzt, auch für die Abgeordneten, die dann in ihren Landtagen eben zustimmen sollen oder müssen. Das ist auch eine sehr intellektuelle Frage. Aber das Bundesverfassungsgericht hat eben auch gesagt, wo Rechte sind, Gewissensgründe oder wie auch immer, gibt es eben doch Pflichten. Also eigentlich ist das Ding rechtlich abgesichert. Trotzdem geht man eben damit um, weil man das Ganze eben verzögern kann. Und da geht es ja auch immer um viel Geld. Und dann kann man eben auch immer den Hebel ansetzen. So, liebe Rundfunkanstalten, ihr habt gesagt, ihr wollt euch modernisieren, nun macht es aber auch. Und dann kommt immer sehr viel Bewegung in die Diskussion rein. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Das, was jetzt dazukommt, ist eben, wenn reformiert werden soll, dann kosten Reformen eben auch Geld. Vieles muss parallel geplant werden. Das kostet auch Geld. Also man braucht die Beitragserhöhung für das, was die KEF ausgerechnet hat. Die Umstrukturierungskosten, die kann man noch gar nicht richtig beziffern. Aber ohne zusätzliches Geld werden ARD und ZDF und Deutschlandradio nicht auskommen.
Das wissen natürlich auch die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Du hast am Rande der Pressekonferenz die Möglichkeit gehabt, den einen oder anderen aus dem medienpolitischen Umfeld anzusprechen. Die Stimmung ist ja nicht homogen, obwohl die nach außen hin ein bisschen doch so verkauft wird. Wo liegen denn die Grenzen oder die Unterschiede?
Ich glaube, das geht durch die A-Länder, das sind die SPD- und Grünen regierten Länder und die B-Länder. Da gehen keine Risse durch, aber da gibt es eben auch Meinungsverschiedenheiten, auch innerhalb der einzelnen Blöcke. Das, was man sieht, ist, dass es natürlich immer wieder diesen Streit gibt. Muss es eine Gebührenanpassung geben und so weiter. Aber allen ist auch klar, dass wenn man etwas Neues machen will, dass man dann eben auch investieren muss. Und an diesem Punkt sind wir jetzt im Moment. Darüber wurde bis jetzt noch öffentlich noch nicht diskutiert, weil man bis jetzt noch gar nicht wusste, was will man denn eigentlich wirklich. Also das, was auffällt, ist, dass diese Reformkosten bis jetzt noch nicht thematisiert worden sind. Ich habe am Rande der Konferenz, ich stand draußen, ich wollte nicht nur in die Pressekonferenz reingehen, mit Boris Rhein, Ministerpräsident von Hessen, gesprochen, dem diese Problematik klar ist.
Also in der Tat ist es wichtig, dass man Klarheit bekommt. Ich kann das nur noch mal sehr deutlich sagen. Der Hessische Rundfunk leistet im Augenblick eine großartige Reformarbeit. Und das wird nicht ohne Geld funktionieren. Das müssen alle wissen. Und deswegen ist das für uns ein durchaus ernsthaftes Thema. Aber die Klarheit ist das Wichtigste, was kommen muss. Und die wird im Dezember meines Erachtens auch hergestellt werden können.
Die B-Länder waren jetzt nicht damit einverstanden, die A-Länder waren einverstanden. Woran lag es? Was wollten die B-Länder?
Ja, wir haben innerhalb der B-Länder natürlich auch eine sehr differenzierte und ausdifferenzierte Situation und Position dazu. Das sind unterschiedliche Kulturen, die auch in Landtagen bestehen, unterschiedliche Kulturen, die in Sendeanstalten bestehen. Also gibt es schon Unterschiede in den Positionen, aber am Ende ist es natürlich wichtig, dass wir hier gemeinsam A- und B-Länder zu einem Ergebnis kommen.
Boris Rhein, Ministerpräsident aus Hessen, CDU. Wen hast du noch getroffen?
Ich habe natürlich auch noch mit Herrn Haseloff gesprochen, ob er einverstanden ist, weil Sachsen-Anhalt war das Land, das sich immer am stärksten gegen eine Beitragserhöhung ausgesprochen hat. Ob er mit diesen Ergebnissen zufrieden ist, weil es geht ja doch in die Richtung, dass es zusätzliches Geld bedarf.
Ja, war eine gute Konferenz. Ja. Haben eine ganze Reihe von Beschlüssen gefasst, damit man sozusagen einen klaren Auftrag formuliert. Das war ja immer die Diskussion, dass wenn man eine Konstanz der Gebühren bzw. Beiträge haben möchte, dass man dann logischerweise den Auftrag schärfen muss. Wir haben 16:0 beschlossen, dass erst Reformen kommen müssen, die auch Wirkung entfalten und dass wir dann die Beitragsfrage gesondert entscheiden.
Sie wollen im Dezember weiter verhandeln. Um was geht es dann?
Ja, wir haben ja die fünfte Säule nicht beschlossen, wie das sozusagen beitragsmäßig eingefangen werden soll. Und daran wird jetzt gearbeitet. Wir hatten einen Vorschlag aus der B-Seite, einvernehmlich dort formuliert. Und die A-Seite will sich das nochmal in Ruhe angucken. Und das sollte man jetzt mal in Ruhe abwarten.
Erste wollen Sie im Dezember besprechen. Insgesamt knappes Zeitkontingent, oder?
Ja, das ist richtig. Die Fristen sind ja insgesamt, auch was die entsprechenden Beitragszeiträume bzw. entsprechenden Perioden, die da auch zugrunde liegen, anbelangt. Aber bestimmte Sachen brauchen halt ihre Zeit. Das ist in der Politik so.
Rainer Haseloff, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, der beim letzten Mal verhindert hat, dass sein Landtag über den Rundfunkbeitrag Staatsvertrag abstimmt und damit auch eine medienpolitische Krise auslöste. Die wurde dann vom Bundesverfassungsgericht quasi gelöst und der Rundfunkbeitrag 18,36 Euro nachträglich in Kraft gesetzt. Wen hast du noch getroffen, Werner?
Ministerpräsident Dietmar Woidke aus Brandenburg hat eben darauf verwiesen, dass es jetzt auch wirklich weitergehen müsste, weil das Ganze hat schon eine lange Geschichte.
Es gibt eine lange Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte bedeutet auch, dass im Jahr 2015 es schon mal eine Zusammenkunft der Ministerpräsidenten mit den damaligen Intendanten Berluth und Buro gegeben hat. Und dass ein Großteil der Absprachen, die es damals gegeben hat, von den Anstalten leider nicht umgesetzt worden ist. Sonst hätte man diese Diskussion, die wir jetzt führen, jetzt nicht so führen müssen.
Ich war damals in Warnemünde. Die Eltern und auch.
Ja, das weiß ich noch. Ich war auch da.
Mit dieser Problematik sind natürlich alle Ministerpräsidenten auch befasst. Und die tauschen sich natürlich auch untereinander aus. Und da geht es auch dann auch um Befindlichkeiten. Also wenn ARD und ZDF sich nicht richtig bewegen, dann finden die Ministerpräsidenten das auch nicht in ihrem Sinne. Aber die Sender müssen eben auch darauf achten, dass das Momentane, was sie jetzt machen, auch mit den jeweiligen Medienstaatsverträgen übereinstimmt. Ich habe mit Stefan Weil, Ministerpräsident aus Niedersachsen, darüber gesprochen, der auch in die Richtung geht, es muss sich einfach etwas verändern und wir wollen nicht einfach dort eingreifen.
Ja, wir sind uns einig, dass wir vor allen Dingen versuchen müssen, das Verfahren schlanker zu machen. Wir haben ein furchtbar kompliziertes Verfahren, wo man sich nur sehr schwer bewegen kann. Auf der einen Seite gibt es klare Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, die müssen wir beachten. Auf der anderen Seite haben wir dann nicht nur in der Ministerpräsidentenkonferenz 16 Teilnehmer, die alle einem Vorschlag zustimmen müssen. Und dann haben wir auch noch 16 Länderparlamente, die alle zustimmen müssen, damit dann tatsächlich eine Entscheidung auch noch einmal wirksam werden kann. Und daraus wird schon deutlich, wie kompliziert das alles miteinander ist. Und wir wollen versuchen, dass wir wenigstens zu einer Erleichterung und einer Beschleunigung gelangen können.
Natürlich gibt es auch immer die Befindlichkeiten aus den Sendern und aus den Ländern. Und da gibt es größere und kleinere. Und die Größeren übernehmen dann sehr häufig die Aufgaben, die die Kleinen eben nicht mehr finanzieren können. Aber dann gibt es eben auch spezielle Vorstellungen immer, zum Beispiel aus dem Saarland, das Land Bundesrepublik, ganz im Westen, an Frankreich grenzend, die sich natürlich sehr über Arte freuen. Für die ist die europäische Komponente dabei immer wichtig. Aber sie selbst haben dort nicht so viel Einfluss, wie sie eigentlich gerne hätten. Und dann geht es eben so darum, wie schafft man Kompromisse? Und ich habe da die saarländische Ministerpräsidentin zu befragt.
Ich glaube, dass Arte ein sehr praktischer Ausdruck unserer deutsch-französischen Freundschaft ist. Und bin auch ehrlich gesagt sehr froh, dass das im Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich miteinander so vereinbart worden ist. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum es jetzt nicht politisch zur Disposition gestellt werden kann, neben den vielen inhaltlichen Gründen, die es gibt. Nach meiner Vorstellung geht es im Übrigen auch bei Arte darum, es nicht nur noch als deutsch-französisches Projekt zu betrachten, sondern sogar noch die europäische Dimension ein Stückchen aufzuweiten, als europäischer Kanal sich aufzustellen. Insofern erstmal auch als Beauftragte der Bundesregierung für die deutsch-französischen kulturellen Angelegenheiten für mich wichtig, dass an diesen Feststellungen nicht gerüttelt worden ist. Wenn man aber das Programm etwas enger zusammenschneidet, dann ist sicherlich es ein guter Weg zu sagen, okay, dann übernehmen wir die guten Inhalte, die es auch an anderen Stellen in anderen Programmpunkten gibt und lassen Sie nicht unter den Tisch fallen, sondern Sie machen Sie zum Teil auch eines anderen Erfolgsprojekts, nämlich bei Arte.
Ihre Parteikollegin Frau Raab spricht von einer europäischen Plattform. Ist das zu erreichen?
Ich halte das für wünschenswert, denn Arte hat dafür gute Grundlagen schon gelegt und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir diese Idee der europäischen Plattform jetzt weiter verstärken werden im Europäischen Parlament, aber auch bei der Europäischen Kommission. Ich hielte das für eine gute und konsequente Weiterentwicklung.
Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes. Und du hast aber auch noch einen aus der etwas tieferen Hierarchie, aus der Staatskanzlei in Thüringen, einem Problembundesland, befragt.
Benjamin Hoff, ja, die ganze Regierung, die steht ja sozusagen auf Abruf und Sie wissen das natürlich. Und Sie sagen eben auch, dass es für Sie schwierig ist, in diesen Prozessen jetzt noch zu Wort kommen zu können. Vielleicht ist es ja trotzdem ganz interessant, sich das anzuhören, wie das politische Geschache dort gesehen wird, weil Sie selbst haben keinen Einfluss mehr darauf, dann ist es ja manchmal etwas unabhängiger.
Also erstmal muss man sagen, 16 Länder haben sich darauf verständigt, dass ein lange diskutiertes Reformkonzept umgesetzt wird. Das ist erstmal was Gutes und trotzdem trägt die Entscheidung Trauerflor. Denn wer Aufträge erteilt für Strukturreformen, muss auch den Anstalten bei aller Kritik, die in Teilen berechtigt ist, auch die finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, arbeiten zu können, weil es gilt quasi, eine Idee wird materielle Gewalt, wenn sie die Kassen ergreift. Und das, was ich als Beitragspopulismus kritisiere, die Handlungsfähigkeit der Länder, auch Beitragsanpassungen zu beschließen, strukturell nicht mehr besteht, das ist ein Problem.
Und wird man das im Dezember lösen können mit den richtigen Vorschlägen bzw. Verträgen, Staatsverträgen?
Ich bin ausgesprochen skeptisch, dass es jenseits von Karlsruhe gelingt, auf eine Beitragsanpassung zu kommen, weil sich in den Ländern aus meiner Sicht inzwischen eine Haltung durchgesetzt hat, dass man Beitragsanpassungen grundsätzlich nicht mehr will. Und das ist aber die strukturelle Infragestellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und damit müssen sich diejenigen auseinandersetzen, die glauben, dass man mit einem Rundfunkbeitragspopulismus Stimmen gewinnen kann oder an autoritäre Populisten von BSW und AfD keine Stimmen mehr verliert.
Benjamin Immanuel Hoff, Chef der Staatskanzlei Thüringen, Die Linke. Aber im Prinzip wurde das auch auf der Pressekonferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in Leipzig am Freitag deutlich, weil man davon sprach, dass man die Temperatur runterkochen will bei der Beitragsfindung. Entpolitisieren war auch noch ein Stichwort. Also man möchte aus der Politik quasi sowas wie einen Prozess entwickeln, der nicht wahlkampftauglich ist, so übersetze ich das mal. Kann es sowas geben? Es gibt ja das sogenannte Indexmodell, was sich an die wirtschaftliche Entwicklung koppelt, also Preiserhöhung, Inflation und so weiter. Das wäre ja ein automatischer Prozess. Dagegen ist man eigentlich auch, weil das ja so ein dann gesichertes Festgeld für AD und ZDF wäre, wo man dann auch nicht irgendwie vielleicht damit Druck auf Reformen ausüben könnte.
Es ist ein wirklich schwieriges politisches Feld und das wird von allen auch ein bisschen unterschiedlich eingeordnet. Ähnlich wie Benjamin Hoff aus Thüringen sieht das auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Ich persönlich finde die Gebührenerhöhung höchst moderat. Die ist von einem Fachgremium vorgeschlagen. Wenn es nach mir ginge, wäre das möglich. Aber es geht hier nur 16-0. Und da liegen die Meinungen nicht so beisammen. Das muss man einmal sehen. Der Staatsvertrag muss von allen, letztlich von allen Parlamenten unterschrieben werden, sonst tritt er nicht in Kraft. Das ist eine besondere Situation, die wir ja normal in der Demokratie nicht haben. Normal entscheidet eine einfache Mehrheit oder eine qualifizierte Mehrheit. Hier Einstimmigkeit, darum ist es ein besonders schwieriges Gelände. Vielen Dank.
Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg, Bündnis 90 Die Grünen. Das hat ein sehr interessantes Spektrum jetzt ergeben, dass man relativ zerrissen ist, aber im Ziel doch einig. Wird das klappen im Dezember?
Auf jeden Fall haben die Chefs der Staatskanzleien und natürlich die Rundfunkreferenten jetzt einen großen Haufen auf dem Tisch an Papier, das sie durchkämmen müssen. Was ist eigentlich wirklich möglich? Was wollen wir auch alle gemeinsam? Und das müssen die tatsächlich jetzt ausarbeiten und im Dezember auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 12. Dezember sich tatsächlich mit beschäftigen. Da geht es weniger dann um einen Austausch, sondern bis dahin müssen die Länder eigentlich soweit sein.
Meint Werner Lange, langjähriger Medienjournalist, Kenner der Szene, zurzeit aus Leipzig zugeschaltet. Vielen Dank, Werner. Wir schalten jetzt nach München zu Steffen Grimberg vom DJV Berlin-Brandenburg. Und er war bei den Medientagen in München und gibt uns da ein kurzes Stimmungsbild. Aber dir, Werner, erstmal vielen Dank.
Dir auch, vielen Dank.
Ich konnte ja wie eben erwähnt auch mit Steffen Grimberg vor der Sendung sprechen. Er ist Medienjournalist und leitet den KNA Mediendienst. Man liest von ihm auch bei der Taz. Zudem ist er Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands DJV, JVBB für Berlin und Brandenburg. Ich fragte ihn zunächst, wie das bei den Medientagen München überhaupt funktioniert habe, dass man parallel, also zeitgleich mitbekommt, was in Leipzig passiert und nicht veraltet diskutiert.
Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, denn niemand wusste ja vor der Ministerpräsidentenentscheidung am Freitag, was wirklich rauskommen würde. Also noch am Donnerstagabend haben wir zusammengestanden und es wollte keiner wetten, ob wirklich der Reformstaatsvertrag kommt oder ob es eben in letzter Minute scheitert. Denn verschiedene Länder hatten ja ihre Jungteams sozusagen auf den Tisch geknallt. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte gleich zur Eröffnung der Medientage am Mittwoch nochmal ein ganz klares Nett zu jeglicher Beitragserhöhung ausgesprochen. Und auf der anderen Seite gab es ja beispielsweise aus Hamburg die Ansage, entweder Reform und Beitragsentscheidung werden verknüpft oder es gibt keine Reform. Da hat man sich natürlich jetzt doch zu einem Kompromiss durchgerungen, der ja schon hinlänglich besprochen wurde.
Aber wir müssen nochmal auf den Platzhirsch Markus Söder zurückkommen.
Also Fakt ist, wir sind in einer Rezession. Fakt ist, alle müssen Maß halten. Fakt ist aber auch, dass es einen Riesenantrag gibt, Gebühren zu erhöhen. Das passt ja irgendwie nicht in die Zeit. Dann könnte man sagen, kann der Öffentlich-Rechtliche seinen Auftrag nicht erfüllen. Insgesamt gibt es 9 Milliarden Euro in Deutschland für Öffentlich-Rechtlichen. Kann es vielleicht sein, dass es zu viel einzelne Angebote gibt, die sowieso vom Zuschauer nicht angenommen werden? Ich glaube, da steckt ja die Wahrheit drin. Das heißt, das Ziel muss sein, Reformen zu machen. Reformen bedeuten, viele Spattensender abzubauen. Aus 10 Spartensender 5 zu machen im Fernsehen, wo ja zum Teil das Gleiche gesendet wird, sind wir ehrlich, bei ZDF Info, bei ZDF Neo, bei Phoenix, da werden ähnliche Programme gesendet, da siehst du Terra X 5-mal am Tag.
Ja, das folgt der Logik gewissermaßen, dass die Finanzierung dem Auftrag folgt. verfolgt, aber die Reformen kommen ja jetzt zu spät. Eigentlich müsste am 1. Januar der Rundfunkbeitrag um 58 Cent erhöht werden. Und da stellt sich Ministerpräsident Markus Söder eindeutig nicht verfassungskonform auf, oder?
Absolut. Das hat unter anderem zum Beispiel Gerda Hasselfeld, das ist die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats, des obersten ZDF-Gremiums, in München auf einem Panel auch nochmal ganz klar deutlich gemacht. Sie hat ja gesagt, sie geht davon aus, jeder normale Bürger muss sich im demokratischen Rechtsstaat an die Gesetze halten und das gelte doch insbesondere dann erst recht für Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin. Nun ist ja diese vertagte Entscheidung, man will sich da ja im Dezember abschließend mit beschäftigen, natürlich jetzt was Neues. Das wussten wir damals in München noch nicht, als diese Worte fielen. Da wird es jetzt interessant sein, ob die Anstalten bis Dezember abwarten und dann erst entscheiden, ob sie möglicherweise wieder vor das Verfassungsgericht ziehen. Klar ist jedenfalls, egal welche Entscheidung im Dezember fällt, dann noch einen Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag durchzukloppen, der dann ab Januar 25 schon in Kraft wäre, das ist schlechterdings unmöglich. Also das funktioniert einfach nach den gesetzlichen Verfahren.
Die Medientage in München sind ja auch immer sehr gut geeignet, off the record Gespräche zu führen und dann auch Stimmung aufzunehmen. Gibt es denn eine Stimmung in ARD, ZDF und Deutschlandradio gegen eine mögliche Verzögerung bei der Beitragsentscheidung zu klagen, wie beim letzten Mal? Oder könnte man sich nicht auch vorstellen, dass man sagt, okay, wir einigen uns darauf, wir müssen erstmal unsere Rücklagen verbrauchen und in der Zeit findet ihr ein neues Verfahren und finanziert uns dann adäquat, so wie es das Bundesverfassungsgericht ja auch vorschlägt oder durchsetzt geradezu, weil, und das vergessen einige Medienpolitiker öfter mal, der Rundfunk muss bedarfsgerecht finanziert werden. Und wenn sie aber den Auftrag nicht anpassen, dann muss die Summe fließen, es sei denn, die Bevölkerung wird unzumutbar finanziell belastet oder die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, hat sich verrechnet.
Genau, also das ist natürlich jetzt ziemlich Glaskugel. Was man in München aber sehr deutlich gemerkt hat, ist ein ziemlicher Unterschied zwischen ARD und ZDF. Der ARD-Vorsitzende Kai Kniffke, der auf dem gleichen Panel wie die ZDF-Fernsehratsvorsitzende saß, der hat gesagt, kommt, lasst uns die Herausforderung annehmen, wir sind reformbereit. Und er hat indirekt dem ZDF sogar vorgeworfen, die würden Beton angießen, weil Frau Hasselfeld in ihrem Auftritt eben sehr, sehr deutlich erklärt hat, man sehe gar nicht ein, dass Spartensender zusammengelegt oder wegfallen sollen, denn es wäre ja eine Verknappung des Angebots für die Menschen und da würde das ZDF eigentlich nicht so gerne mitmachen. Und ich glaube, da wird sich noch was tun. Ich nehme mal an, das ZDF ist im Moment da deutlich eher bereit, nach Karlsruhe zu gehen. Bei der ARD müssen sich allerdings 9 verschiedene Landesrundfunkanstalten sozusagen ins Benehmen setzen. Und letztlich reicht ja, wenn eine von denen nach Karlsruhe zieht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, da nun auch niemand in den Anstalten der Medienpolitik jetzt so ganz direkt vor Schienenbein treten will, werden die natürlich erstmal abwarten, was im Dezember rauskommt und dann wird entschieden. Was natürlich richtig ist, dann muss ein ganz neues Verfahren aufgesetzt werden. Das ist aber rechtlich auch ohne weiteres möglich.
Die ARD hat ja inzwischen ein Statement veröffentlicht. Hören wir mal Dr. Kai Kniffke. Er ist der SWR-Intendant und bis zum Jahresende ARD-Vorsitzender.
Die ARD und die Länder haben das gleiche Ziel, nämlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk effizient, modern und vor allem zukunftsfest aufzustellen. Und da gehen Teile des Reformstaatsvertrags durchaus in die richtige Richtung. Manche Regelung stellt uns vor Herausforderungen. Aber wir packen es an. Es wäre sicher hilfreich gewesen, wenn die Länder auch in der ungeklärten Frage der Anpassung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar 2025 eine Entscheidung getroffen hätten. Die Unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die KEF, hat ja mehrfach betont, wenn die Beitragsempfehlung der KEF nicht umgesetzt wird, besteht die Gefahr, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland nicht mehr ausreichend finanziert ist, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und jetzt besteht diese Unsicherheit leider weiter. Wir werden das prüfen, was das für die ARD bedeutet, inhaltlich und juristisch. Klar ist aber auch, wir werden auf jeden Fall unseren schon eingeschlagenen Weg der Erneuerung und der Reformen der ARD weitergehen.
Kai Kniffke, der ARD-Vorsitzende. Nun ist das, was ich beobachte, dass das eigentliche Publikum gar nicht um Meinung gefragt wird, außer jetzt in den 14 Tagen, nachdem die Medienpolitik den Entwurf zum Rundfunkstaatsvertrag veröffentlicht hatte. Ein 14-tägiges Fenster. Das reicht aber nicht aus. Ist denn in München wenigstens sowas wie ein normaler Mensch zu Wort gekommen, ein Vertreter des Publikums oder jemand, der aus einem Gremium heraus dem Publikum auch mehr Rederecht geben will? Stichwort Publikumsrat.
Meines Wissens nicht. Nun muss man sagen, es waren in München ja zig Veranstaltungen auch parallel. Also ich kann bei Gott nicht behaupten, dass ich alles mitbekommen habe. Was aber bei den Medientagen sehr auffällig war, es hat sich relativ geteilt. Es gab jede Menge Veranstaltungen, wo vor allem ein junges Publikum saß. Und die haben ganz andere Geschichten diskutiert. Die haben überlegt, ob es sich überhaupt noch lohnt, was mit Medien zu machen, wie Journalismus künftig aussehen wird mit den ganzen Herausforderungen, die sich stellen. Stichwort gesellschaftliche Spaltung, Fake News, Desinformation, Versuche, die Demokratie sozusagen zu untergraben und zu unterwandern. Sie haben sich aber auch ganz realistisch gefragt, brauche ich lieber eine Ausbildung oder brauche ich ein Studium, um in den Journalistenberuf zu gehen? Wie kriegen wir da mehr Diversität rein? Das war also sehr, sehr deutlich. Und ein anderer interessanter Trend, da war unter anderem Steffen Klusmann, der ehemalige Spiegel-Chefredakteur, der berät jetzt GMX und Web.de, beziehungsweise die Unternehmen dahinter, die ja bislang eher so als E-Mail-Provider und E-Mail-Dienst bekannt sind, aber auf ihren Startseiten jetzt auch Nachrichten machen und die das also ausbauen wollen. Das heißt, da wird also auch medial, journalistisch noch eine neue Konkurrenz heranwachsen mit einem ganz anderen Geschäftsmodell. Das gibt es bei T-Online in der Form ja auch schon und das funktioniert ja offensichtlich recht gut. Das war also auch noch ein neuer spannender Trend, der für die etablierten Medienanbieter und Medienunternehmen, glaube ich, auch noch mal eine neue Herausforderung darstellt.
Meint der Medienjournalist und DJV-Vorsitzende des DJV Berlin JVBB, Steffen Grimberg. Vielen Dank.
Sehr gerne.
In der letzten Medienmagazin-Ausgabe des Monats können Sie ja immer Podcast-Tipps von Esther Simon, auch bekannt als Sine Beretta, aus dem Internet hören, die auf X den Untertitel trägt Podcast-Trainiererin vor dem Herrn und uns jetzt in Folge 9 weiter in die Welt der Medien-Podcast-Episoden einführt. Und zwar nicht ganze Episodenstaffeln empfiehlt, sondern ausgewählte Medienepisoden aus verschiedenen Podcasts. Frei nach dem Motto, wer das Radio 1 Medienmagazin mag, der könnte auch Interesse haben für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Letztes Mal gab es Tipps aus dem Pool der Populismus-Podcasts. Diesmal hast du das übergreifende Thema Krisenjournalismus gewählt. Warum denn?
Ja, weil ich ja quasi jeden Tag Berichte höre aus der Ukraine oder vom Israel-Gaza-Krieg. Und da habe ich mich gefragt, wie gestaltet sich die Arbeit der Journalisten vor Ort eigentlich? Und habe einige Podcasts dazu gehört und habe drei rausgesucht, die einen umfassenden Blick liefern und in dem Journalisten im Gespräch von ihrer Arbeit erzählen.
Dann hören wir jetzt die Empfehlung Nummer 1.
Meine erste Empfehlung ist der Podcast Ronsheimer von dem Bildjournalisten Paul Ronsheimer. Und zu Gast ist hier die ZDF-Fernsehjournalistin Katrin Eigendorf. Und die Folge heißt Vom Leben als Kriegsreporter. Und das Besondere an der Folge ist einerseits, dass hier zwei Kriegsreporter miteinander sprechen. Insofern ist das kein Interview, sondern eher ein Gespräch auf Augenhöhe. Und andererseits, dass Katrin Eigendorf schon seit über 20 Jahren als Fernsehjournalistin aus Krisengebieten tätig ist und sie daher dank ihrer Erfahrung einen großen Bogen spannen kann. Und warum aus heutiger Sicht in Krisenregionen vor Ort zu sein umso wichtiger geworden ist, macht Katrin Eigendorf auch deutlich.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Job, der ist wichtig. Wir müssen hier sein. Also ich habe das Gefühl, gerade in der Ukraine noch mal mehr.
Gerade jetzt, ne?
Jetzt, ja. Wir brauchen hier Reporter. Und wenn wir uns angucken, was im Moment schon möglich ist durch künstliche Intelligenz, ja, was Russland mit seinen Desinformationen macht, wird, glaube ich, die vertrauensvolle Rolle, die ein Reporter einnimmt, der vor Ort ist und sagt, Leute, ich habe mir hier angeguckt, was hier passiert, immer wichtiger. Und wir sind hier einfach wichtig.
Ja, aber nicht nur das Ausräumen von Fake News stellen eine Herausforderung dar, sondern auch komplexe Gemengelagen, die in Krisengebieten herrschen, in die üblichen 1 Minute 30 Sendehäppchen für das Fernsehen zu verpacken. Ja, und das Gespräch wurde im Februar geführt. Insofern hat sich natürlich die Lage nochmal in der Ukraine geändert. Das tut dem Einblick, den man dank des Podcasts erhält, keinen Abbruch.
Podcast Ronzheimer mit Host Paul Ronzheimer, Gast Katrin Eigendorf, Folge vom 16. Februar 2024 vom Leben als Kriegsreporter. Die zweite Empfehlung.
Meine zweite Empfehlung ist eine Folge von Heimspiel. Host ist hier Wolfgang Heim und Gast ist Sophie von der Tann. Und die Folge ist jetzt relativ neu vom 15. September 2024. Heimspiel ist die Sonntagsausgabe des täglichen Podcasts Apokalypse und Filterkaffee, in dem der ehemalige SWR1-Leute-Moderator Wolfgang Heim Interviews führt. Mit der ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann, die aus Israel berichtet, kommt hier eine Journalistin zu Wort, die aufgrund der Terroranschläge der Hamas auf Israel vor einem Jahr in die extreme Zuspitzung eines Konflikts katapultiert wurde. Und besonders eindrücklich war für mich, dass hier eine sehr junge Journalistin, die, obgleich sie schon vorher professionell war, durch die Ereignisse in so eine Art Druckkammer der Entwicklung als Krisenreporterin geraten ist. Und dabei steht Sophie von der Tann vor der Herausforderung, dort, wo besonders viel passiert, nämlich im Gazastreifen, nicht vor Ort sein zu können.
Es kommt vor, dass das israelische Militär dann Bilder und Videos veröffentlicht. Aber für uns ist es schwer bis unmöglich zu überprüfen, was da dran ist. Zum einen, weil wir selbst nicht hin können, um es selbst zu checken. Aber auch, weil diejenigen, mit denen wir in Gaza zusammenarbeiten, ja nicht überall hinkommen können und nicht alles überprüfen können. Und das macht das natürlich extrem schwer, wirklich einzuschätzen, was da vor Ort los ist.
Das, was Sophie von der Tann hier beschreibt, kam ja hier im Medienmagazin auch Anfang Oktober zur Sprache. In deinem Interview mit Jan-Christoph Kitzler, der stark kritisiert hat, dass internationale Journalisten seit Kriegsbeginn den Gazastreifen nicht unbegleitet betreten dürfen.
Podcast Heimspiel, Host Wolfgang Heim, Gast Sophie von der Tann, Folge vom 15. September 2024. Und die letzte, die dritte Empfehlung?
Meine dritte Empfehlung ist eine Folge des Podcasts Reporter Insights, Einblick in große Recherchen. Host ist Philipp Barnsdorf und zu Gast ist Wolfgang Bauer. Es ist die Folge 1 mit dem Titel »Wie recherchiert man bei den Taliban?« Und mit Wolfgang Bauer kommt hier ein Journalist zu Wort, der schreibend für Zeitungen und Magazine aus Krisenregionen berichtet. So auch schon seit über 20 Jahren aus Afghanistan. Und in dem Interview erzählt Wolfgang Bauer von der Recherchearbeit zu einer Reportage, die 2024 in der Zeit erschienen ist und die die Geschichte von zwei afghanischen Brüdern erzählt, von denen der eine nach Deutschland geflüchtet ist und dort eine Ausbildung zum Feuerwehrmann absolviert und der anderen Afghanistan eine Karriere als Taliban einschlägt. Und anhand dieser Recherchegeschichte bekommt man als Zuhörer zum Beispiel einen Einblick in den bürokratischen Maschinenraum des Taliban-Regimes. Und Wolfgang Bauer gelingt es durch die Verbindung zu den beiden Brüdern, aber auch durch sein Wissen um die afghanische Kultur einerseits und wie die Taliban organisiert sind andererseits, Schlupflöcher zu finden, die ihm seine journalistische Arbeit dort überhaupt ermöglicht haben.
Weil den Taliban war das auch nicht so ganz geheuer, dass wir da jetzt so viele Tage unterwegs waren mit denen zusammen. Die waren aus Gastfreundschaftsgründen familiärerseits, weil ich ja Sabirullah kannte seit einiger Zeit, seinen Bruder kenne in Deutschland, quasi verpflichtet, uns Gastfreundschaft zu gewähren. Das war für die eine Verwirrung der Gefühle. Einerseits Journalisten haben sie bis vor kurzem selber entführt, also nicht die Taliban, denen ich da begegnet bin. Generell natürlich hätten die uns noch vor 2 Jahren entführt und Lösegeld oder so verlangt für unsere Freilassung. Andererseits aber waren wir jetzt der Familie dieser Taliban-Menschen verbunden. Und da ist man höflich und man muss auch aufpassen, dass man jetzt die Netzwerke nicht beschädigt, die familiären. Das ist alles sehr heikel. Deshalb hat dann der Kommandeur von Sabirullah, den wir ja auch schon kannten, uns genehmigt, jetzt mehrere Tage mit den Taliban zusammen zu sein, was sonst eigentlich für Journalisten nicht möglich ist.
Das ist also ein feines, nicht sehr belastbares Sicherheitsnetz, auf dem Wolfgang Bauer sich da als Journalist bewegt. und das nicht nur durch seine Professionalität gehalten wird, sondern auch von seinem Übersetzer vor Ort. Ohne dessen Hilfe, das betont Wolfgang Bauer sehr, seine Arbeit in Afghanistan nicht möglich gewesen wäre. Und das ist übrigens auch, was alle drei Podcasts unter anderem verbindet, dass alle Berichterstatter auf die Hilfe von Übersetzern, auf die Hilfe von Netzwerken und andere Kollegen stark angewiesen sind. Das ist also keine Arbeit für Lone Wolves, sage ich mal.
Podcast Reporter Insights, Einblicke in große Recherchen, Host Philipp Barnsdorf, Gast Wolfgang Bauer, Episode 1, wie recherchiert man bei den Taliban vom 15. Februar 2024. Und da sind wir mal gespannt auf die November-Ausgabe am letzten Samstag im Monat. Bis dahin.
Bis dahin.
Radio 1. Nur für Erwachsene.